Herzlich willkommen beim Digi-Kompetenz-Podcast. Hier geht es um echte Inspiration rund um digitale Kompetenzentwicklung. Wir sprechen über Future Skills und die Transformation unserer Welt in den Bereichen Technologie, Nachhaltigkeit und Gesellschaft. Ihre Podcast-Hosts Anne Coag und Philipp Ramin begrüßen jede Woche inspirierende Menschen, die wirklich etwas zu sagen haben. Und das aus den unterschiedlichsten Sichtweisen der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Politik und der Gesellschaft. Digi-Kompetenz. Lassen Sie sich von den führenden Thought Leaders jede Woche aufs Neue inspirieren. Produziert von i40.de.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Coag und Philipp Ramin.
Ja, und heute sprechen wir mit Annemarie Zink-Kunert und Thomas Hellerich. Beide sind Vorstände der Samhammer AG. Die Samhammer AG gehört zu den führenden Unternehmen im Bereich von Assisted Services mit Lösungen wie KI-gesteuerte Service Assistance mit Wissenslogistik und intelligente Lösungen für den Kundenservice in verschiedensten Branchen, 560 Mitarbeitenden und 250 Vertragstechniker vor Ort. Und seit 2013 ist Annemarie Zink-Kunert als Vorständin bei Samhammer für Organisation, Personal und Prozesse verantwortlich. Sie ist Initiatorin des InCampus und Teil der Kompetenz- und Innovation Community, CIC, eine Initiative und ständigen Einrichtung von Samhammer zur kontinuierlichen Innovation von digitalen, agilen Serviceprozessen und Wissenslogistik. Und Annemarie legte bei Samhammer den Grundstein für die Internationalisierung, den Aufbau des Standorts in Vietnam sowie die Neuausrichtung auf technische Help-Services für die Automotive-Industrie und den Maschinenbau. Und in zahlreichen internationalen Beratungsprojekten reorganisiert sie und optimiert sie Service- und Helpdesk-Strukturen namhafter Firmen. Und wir haben auch ein kleines Geheimnis bei Annemarie, also dass sie wirklich, also bei ihrem ersten Arbeitsvertrag als Lehrerin, musste ihr Vater eine Erklärung unterzeichnen, dass er im Falle eines Falles den Schülerverweis unterschreiben würde. Auch zu Gast haben wir Thomas Hellerich, der CEO von Samhammer und maßgeblich für die Entwicklung zum internationalen Familienunternehmen verantwortlich. Er steht seinen Kunden als Early Adopter und Experte für digitale Helpdesk-Services zur Seite und als erfahrener Bergführer für die digitale Service-Excellence-Transformation ist er seinen Kunden Ratgeber und Umsetzer. Und seit 2017 treibt er als Investor der Tiki GmbH, Technologisches Institut für angewandte künstliche Intelligenzsysteme, digitale Helpdesk mit Einsatz von künstlicher Intelligenz und Bots im Service voran. Thomas richtet zusammen mit Annemarie jährlich einen Service Excellence Day aus, an dem alle großen Player der Service Industry sich über die Zukunftstrends und neuen Technologien der Servicebranche austauschen. Und Thomas, der hat seine Jugend ganz ohne Handy verbracht und auch als Pfadfinder. Herzlich willkommen also bei uns im Podcast.
Dankeschön.
Danke, dass wir hier sein dürfen.
Also Annemarie, das muss man einfach wissen. Der Vater dürfte dann im Falle eines Falles Schülerverweise unterschreiben. Springt er heute noch ab und zu im Falle eines Falles ein oder darfst du ganz alleine unterschreiben?
Nein. Also dazu muss man wissen, ich war Deutschlands jüngste Lehrerin, also vor 40 Jahren. Ich habe mit 17 das Unterrichten angefangen und ich war selber überrascht, als dann an dem Tag, an dem natürlich mein Vater mit dabei war, dass er den Lehrerarbeitsvertrag mit unterschreibt, dass er das dann unterschreiben musste, weil man nämlich volljährig sein muss, um einen Verweis zu erteilen, ja, also als Lehrkraft. Und das war scheinbar ein großes Thema. In der Anstellung natürlich auch als Lohnmodell, also die Gehaltsklasse, weil die gab es nämlich auch noch nicht für unter 18-Jährige. Und ja, aber mein Vater ist leider schon lange verstorben. Wie gesagt, ist ja schon 40 Jahre her. Ich bin keine 17 mehr, ich bin schon 10 Jahre älter. Aber das ist das, was mir in Erinnerung geblieben ist. Und alles andere mache ich auch heute noch. Also nicht Verweise erteilen, sondern eher mir Gedanken machen, wie andere lernen können, was andere interessieren könnte und wie sie das verstehen. Also was halt im Lehrerdasein eigentlich auch Grundlage ist.
Sehr spannend, Annemarie. Du bist bereits seit über 17 Jahren bei Samhammer. So zumindest, das sieht das in den sozialen Medien aus. Wie sehr hat die Servicebranche sich in dieser Zeit verändert? Und was fasziniert dich an Samhammer? Das würden wir auch gern wissen.
Ich bin vor 30 Jahren bei Samhammer eingestiegen. Damals gab es aber die Samhammer AG noch nicht. Und damals war ich noch im Softwareentwicklungsbereich bei Samhammer tätig. Bin dann aber im Grunde in andere Firmen gekommen, die zu Samhammer gehören und mittlerweile auch in die AG gehören. Und dann bin ich in die als freiberufliche Beraterin gegangen und habe dort Serviceprozesse aufgebaut und also für namhafte Hersteller und Dienstleister Services aufgebaut und bin dann wieder 2005 zur Samhammer AG zurückgekehrt, also 2003 freiberuflich und 2005 dann wieder eingestiegen. Am Ende des Tages hat sich alles wesentlich verfeinert. Die Grundlage, Wissenslogistik, also wofür die Samhammer AG steht, war schon immer ein wichtiges Thema, nämlich, also Wissenslogistik, sage ich immer, das ist nichts anderes als eigentlich die digitale Umsetzung des kognitiven Prozesses, um einen Service zu erbringen. Ja, also ich muss den Kunden verstehen, also der das Problem hat, also dem nicht noch ein weiteres großes Problem geben, muss den Kunden verstehen und dann eben die Verbindung zu einer Lösung herstellen und diese Lösung auch so wieder erklären, dass der Kunde das auch wieder versteht. Und das ist gleich geblieben, aber faszinierend ist, was technologisch heute alles möglich ist und uns unterstützt, sodass wir auch, ich sage jetzt mal, unglaublich viele unterschiedliche Kontaktgründe trotzdem gut handeln können.
Super. Thomas, also die wichtigste Frage muss ich stellen an dich. Ein Jugend- oder Handy, wie geht denn das?
Genau, wie geht das? Ja, das ist unvorstellbar. Aber also ich war ja schon immer ein lebendiges Kind. Heute würde man das wahrscheinlich anders formulieren. Und mir war nie langweilig. Und ja, du hast damals maximal in Vereinen, Fußballverein, Tennisverein. Und dann haben meine Eltern gesagt, Mensch, den hältst du daheim nicht aus, der muss nur woanders hin. Und damals gab es halt die Pfadfinder. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch eine Organisation ist. Doch. Aber da hat man die Teenager ganz gut unterbringen können unter seinesgleichen. Du warst draußen in der Natur, du bist durch die Welt gefahren. Du musstest Teamarbeit lernen, du musstest dich auf andere einstellen. Da war ich nicht ganz so gut drin, aber ich habe dann relativ schnell gelernt, wie das Spiel so funktioniert und habe da viel Spaß dran gehabt. Also es war eine wunderschöne Zeit und ich denke auch, dass man dort ja immer eine Prägung erhält, ja, was Werte betrifft oder was Einstellungen betrifft. Und das hat mir ganz gut getan.
Das hört sich auch sehr spannend an. Wer mit dir sich beschäftigt, also merkt ziemlich schnell, dass du nicht nur deine Nase am Puls der entscheidendsten Zukunftstechnologien der Servicebranche hast, sondern dass du dich sehr gerne unter dem Titel Bergführer dann auch begibst. Was hat dieser Titel auf sich und was hast du mit Reinhold Messner gemeinsam?
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob Reinhold Messner der geeignete, ich glaube, er war gar nicht, er war Bergsteiger.
Aber ja, genau.
Bergführer, ja. Und so ein Bergführer ist ja jemand, der sein Revier gut kennt, bei guten und bei schlechten Wetter. Und meistens ist es auch, zumindest in diesem Augenblick, eine Person mit Respekt und Charisma, weil du vertraust ihm ja praktisch, ihm oder ihr, dein Leben an, wenn du auf so einen Berg raufgehst. Dass er die richtige Route auswählt und dich dort sicher raufbringt und auch sicher runterbringt. Und ähnlich kann man das ja übertragen auch in die digitale Transformation. Du betrittst ja Neuland, unbekannte Wege, ungekanntes Terrain, viele Herausforderungen, die da ja, ungeplant auf dich eintreffen. Und digitale Transformation hat ja immer was mit Menschen und Prozesse zu tun. Nichts anderes ist es auch in den Bergen. Also wenn du auf einer längeren Tour bist, da brauchst du ein Stück Logistik mit Verpflegung, mit Material entsprechend dahinter. Und dafür trägt auch so ein Bergführer einfach dank seiner Expertise die Verantwortung. Aber das Interessante ist auch, und das wünsche ich mir immer von meinen Kunden, wenn du in so eine Gruppe eintrittst am Berg oder teilweise, wenn du so einen Gletscher überquerst, auch in die Seilschaft reingehst, dann kannst du passiv sein und du musst wie so ein Stück Seil hinterhergezogen werden. Dann lernst du allerdings nichts. Und ich glaube, in der digitalen Transformation geht es ja darum, dass du von so einem Bergführer viel mitnimmst, dass der dir alle Tricks und Kniffs einfach erklärt, praktisch in der Umsetzung, um dann selber eines Tages diese Route alleine gehen zu können. Ja, es ist Hilfe zur Selbsthilfe. Und ich glaube, die Transformation, diese Anekdote, Bergführer, die kommt dann bei den Kunden ganz gut an, weil sie das auch wahrnehmen. Ich muss selber arbeiten, ich muss selber klettern, ich muss die Umsetzung selber machen. Und wenn ich Rat brauche, dann gehe ich zu jemand hin und hole mir den.
Jetzt hast du gerade die Kunden erwähnt. Schönes Stichwort, lieber Thomas, liebe Annemarie, die Samhammer AG, die kennt man vielleicht nicht sofort ad hoc, ja. Auch wenn ihr in eurem Bereich ja sehr führend seid und da sehr tolle, große Projekte macht. Schafft ihr es, in wenigen Sätzen jemanden, der nicht aus dem Servicebereich kommt, zu erklären, was Samhammer da eigentlich tut? Oder ich helfe euch auch noch mal ein bisschen, wo man möglicherweise der Samhammer AG schon mal irgendwo indirekt begegnet ist, ohne dass man das vielleicht realisiert hat.
Magst du anfangen, Anne?
Elegant weitergespielt den Ball.
Was ich nicht schaffe, das ist es in einem Satz zu sagen, aber was ich schaffe...
Ein paar mehr Sätze sind okay.
Ja, also wo man uns definitiv treffen kann, das ist eigentlich bei jedem Lebensmitteleinkauf im Supermarkt, wenn man bezahlt über, also nicht bar, sondern mit Karte. Mhm. Also wir machen unter anderem Service für Cash-Terminals, also für Bezahlterminals. Und ich glaube, es gibt kaum ein Terminal, wo wir nicht in irgendeiner Form als Samhammer AG mit beteiligt sind. Also meistens natürlich im Störfall, aber auch im neuen Fall. Also wenn jemand ein Austauschgerät braucht, dann machen wir dort die Konfiguration und schicken das auch raus. Also das ist ein Thema, wo man mit uns eigentlich in Berührung kommt, ohne dass man Samhammer weiß. Mhm. Du bist der Satz.
Ja. Also ich gebe euch noch ein Budget von ein paar weiteren Sätzen, ja, um das weiter zu präzisieren.
Ja.
Thomas, magst du noch was ergänzen?
Ja, wo die Kunden uns auch treffen können oder der normale Mensch ist, jeder hat einen Kühlschrank daheim, da gibt es auch ein paar erfahrene Hersteller. Und im Servicefall, wenn du dort kontaktierst, also entweder über die Website oder über das Telefon oder per E-Mail, dann ist es relativ sicher, dass man eben bei uns in der Organisation landet. Mhm. Und unser Anspruch dabei ist eben immer, beim Erstkontakt die richtige Lösung zu liefern. Also nicht klassischerweise, wer bist du und was ist dein Kühlschrank, sondern bei dem Erstruf, was ist möglicherweise die Störungsursache? Mhm. Und wenn du die eingrenzen könntest, durch geschicktes Hinterfragen letztendlich das mögliche Ersatzteil zu disponieren und auch den Techniker in der Zeitschleife einzuplanen und dem Kunden auch ein Versprechen zu geben für seine Lösung. Das ist der Anspruch, wenn wir Service-Exzellenz definieren. Der Kunde definiert Qualität oftmals in Form von Geschwindigkeit. Mhm. Und um das liefern zu können, brauchst du im Hintergrund eine ganze Menge Prozesse. Und diese Wissenslogistik, weil wir Menschen können all dieses Wissen nicht mehr alleine im Kopf vorhalten. Da hilft uns neuerdings die Technik, ob es jetzt die KI ist oder Wissensmanagementsysteme früher. Das sind die probaten Mittel, um beim Erstkontakt über den Menschen, über Bots, über Mail die richtige Lösung zu platzieren.
Bleiben wir mal vielleicht so ein bisschen bei dem Thema Service. Also wenn man so ein bisschen in seinem Freundesumfeld so rumfragt, was sind deine Gefühle, wenn du an Hotlines denkst und an Services, dann, naja, man bekommt, würde ich sagen, ein sehr breites Spektrum an Resonanz, an Emotionen. Was macht denn für euch einen guten Serviceprozess aus und wo seht ihr denn da auch so ein Stück weit die Zukunft? Also was macht einen guten Service in Zukunft eigentlich aus? Ihr könnt gerne beide euch ergänzen.
Ich fange mal vorne an.
Ja.
Und zwar, was einen wirklich guten Service ausmacht, ist, den Kunden auch tatsächlich zu verstehen. Mhm. So schnell wie möglich. Mhm. Und beim Klären wir nennen das Kontaktgrund, beim Klären, also beim Identifizieren dieses Kontaktgrundes, die Fragen so zu stellen, dass der Kunde nicht noch ein größeres Problem bekommt, also sich dumm fühlt. Ich glaube, das ist das, was uns am meisten beschäftigt. Nicht die Lösung selber, also die gibt es meistens schon in einer relativ hohen Qualität. Mhm. Aber den schnellen Weg, also den angenehmen Weg für den Kunden, sein Problem loszuwerden und das Gefühl zu haben, er kann sich entweder selbst helfen oder ihm wird so schnell wie möglich geholfen, das ist, glaube ich, das, woran wir am meisten uns auch von anderen unterscheiden und woran wir auch ja am meisten arbeiten. Mhm.
Ja, Zauberwort Kundenzentrierung eigentlich dadurch ausgelöst. Also für alle selbstverständlich, aber doch schwer lebbar. Mhm. Denn viele Unternehmen sind eher in einer Aufbauorganisation gefangen. Also klassisch der Service, klassisch Ersatzteile, klassisch Techniker. Und oben drüber ein Ticketsystem, wo man einen Case aufnimmt und durch die Organisation leitet. Und das ist durchaus State of the Art, aber wir denken nicht die Zukunft. Und dann, so wie Annemarie sagt, kundenzentrierte Ablaufprozesse beginnen mit dem Verstehen des Anliegens und dann mit geschickt gesteuerten Ablaufprozessen über die Aufbauorganisation hinweg. Also, und Service morgen lässt sich einfach nicht mehr klassisch separieren in After-Sales-Service. Die Grenzen verschwimmen zwischen Pre-Sales, How-To, also die Beratung des Kunden in der Anwendung. Das ist einfach auch gesellschaftlich notwendig geworden. Keiner liest mehr eine Bedienungsanleitung, kann man sich eigentlich komplett schenken. Keiner beschäftigt sich mehr mit einer Schulung zu einer Applikation oder einem Produkt.
Sondern, oder einer Online-Hilfe.
Oder einer Online-Hilfe. Also die Jugend wächst auf und sagt, wenn ich ein Problem habe, dann gehe ich auf YouTube. Ja, schau mal an, wie das einer macht und da ist vieles vorgedacht. Und erst wenn die schwierigen Themen kommen, melde ich mich eventuell bei einer Service-Line. Und vor Jahren schon haben sich die Kanäle verändert, weg vom Telefon hin zu Chat und zu Mail. Kurioserweise wächst Mail schneller als Chat. Seit einem halben Jahr hat sich das wieder ein Stück gedreht, nachdem die Gesellschaft ein Stück mit dem Chat-GPT-Hype in Berührung gekommen ist. Und damit haben sich die Kundenerwartungen komplett verändert. Also die immer schneller ans Wissen zu kommen, das ist eigentlich die Zukunft. Und damit entwickelt sich eine Serviceorganisation auch, was heißt entwickelt sich, muss sich zur Wissensorganisation entwickeln. Nicht wie heute zu einer Auf- und Ablauforganisation, sondern zu einer Wissensorganisation.
Mhm. Ich würde ganz gerne etwas fragen an der Stelle aus einer Erfahrung heraus, aus der Vergangenheit. Hatte ich auch mal mit einem Helpdesk zu tun, auch online, und habe jemand also ganz toll gelobt, den ich in echt in einem Unternehmen gefunden habe, und bekam dann einen Gutschein über damals 10 Euro und ein Entschuldigungsschreiben von dem Unternehmen, dass ich jemand gelobt habe. Ist es ein Fehler, dass wir in diesem Servicebereich ausschließlich Beschwerden behandeln? Wird die Zukunft auch eine Möglichkeit also eröffnen, in Kontakt zu treten mit Lob, damit man dann auch von den guten Erlebnissen von den Kunden erfahren und lernen kann?
Also ich glaube, dass menschlicher Service, also ich nenne das jetzt mal menschlich, also menschlicher Service, wo man sich auch gerne, also den man auch lobt, dass das ein Premium-Segment werden wird. Also ich glaube nicht, dass jede Kundenkommunikation auf digitale Kommunikationsmedien geht, sondern dass es irgendwann ein Premium-Ausstattungsmerkmal von einem Produkt ist, dass ich trotzdem wieder einen menschlichen Service mache. Wenn man natürlich mitbekommt, also wie sehr manche unter Druck stehen, dass sie schnell ein Gespräch führen. Ja, nicht, ob sie den Kunden richtig verstehen und ob sie den Kunden richtig bedienen, sondern in einer bestimmten durchschnittlichen Gesprächsdauer durchgejagt werden. Dass, wenn jemand überhaupt etwas nachher sendet, dass man dann automatisch von einer Reklamation ausgeht. Also das zeigt schon, dass natürlich da eine in den letzten Jahren, also in den letzten 20 Jahren eine große, ich nenne es jetzt mal Industrialisierung dieses Service-Gedankens eigentlich stattgefunden hat. Ja, also durch Effizienzsteigerungen immer mehr, ich sage jetzt mal, austauschbaren Service, ja, der natürlich irgendwann nicht mehr gut ist oder die Erwartungshaltung, also dass der Kunde auch noch ein längeres Feedback gibt, einfach nicht umgehen kann. Mhm. Davon gehen wir nicht aus. Also
ja, also, ja aber ja. Schön, was Anne erlebt hat, ist ja ein Serviceerlebnis.
Mhm. Und so kann man es auch sagen, Thomas.
Ja, und, wir Menschen neigen ja auch dazu, dass wir negative Ereignisse viel tiefer und länger abspeichern können als die positiven Ereignisse. Wir definieren Service-Exzellenz eben auch so, dass man Service-Erlebnisse bietet, auf allen Kanälen, natürlich über den Menschen wie auch über die Digitalisierung. Die Basiserwartung ist, mir wird geholfen. Aber darüber hinaus, mir entweder besonders gut zu helfen, besonders umfassend oder vielleicht noch ein Goodie eben zu geben als kleine Belohnung, dass es vielleicht irgendein Problem mit dem Produkt gab. Das sind so besondere Serviceerlebnisse, die Menschen dann wiederum weitererzählen und die letztendlich dem Unternehmenswert wieder zugutekommen. Also Serviceerlebnisse bieten, finden wir Königsdisziplin. Sollte man tun.
Jetzt habt ihr mit sehr vielen unterschiedlichen Kunden zu tun und ihr tendiert natürlich dazu, gerade auch mit sehr führenden Unternehmen zusammenzuarbeiten, weil ihr gute Arbeit macht. Nichtsdestotrotz mal so die Einschätzung. Merkt man Unterschiede? Also merkt man, ob der Servicegedanke sozusagen in die DNA eines Unternehmens eingepflanzt ist, Teil des Geschäftsmodells ist versus eher so ein Anhängsel ist? Naja, wir brauchen da noch einen Serviceprozess, den muss man halt machen. Oder ist das jetzt mittlerweile Usus bei all euren Kunden, dass man sagt, nee, das ist wirklich nicht nur ein Anhängsel, sondern das ist, wir sind ein servicezentriertes Unternehmen, ein servicezentriertes Geschäftsmodell und das zieht sich wirklich durch die gesamte DNA des Unternehmens.
Also ich glaube, da gibt es mehrere Reifegradstufen.
Mhm. So, jetzt ist diplomatisch.
In Schwarz-Weiß einzuteilen ist schwierig.
Ja.
Positiv muss man sagen, in den letzten Jahren hat sich das Bewusstsein enorm verändert, dass Service wichtig ist für den Erfolg des Geschäftsmodells und die Kundenbindung. Mhm. Diese Erkenntnis ist in die Führungsetagen überall Usus, wie du sagst. Mhm. Aber die Umsetzung dessen in der Organisation und das Bieten von einer servicezentrierten oder sogar einer kundenzentrierten Ablaufkette, das ist schon für den einen oder anderen interpretierungsfähig. Und da gibt es Leuchttürme, die das besonders gut machen. Das sind dann allgemein auch die Unternehmen, die eher marktführend tätig sind, die das Geschäftsmodell als Ganzes dann auch leben. Mhm. Und durchaus auch das als Profitcenter betreiben. Also nicht nur darin eine Reklamation als notwendiges Übel betrachten, sondern eben das Geschäft nicht nur da sein, wenn man hilft, sondern viel frühzeitiger die Kette, also dem Kunden auch, ich sage immer, denke das Problem daneben. Also während der Benutzung des Produktes oder hinten dran, was braucht der Kunde eventuell noch links und rechts von meinem Produkt, um dort auch einen Service entsprechend anbieten zu können. Und da bewegen sich immer mehr Firmen hin. Aber ja, das ist auch Teil eines Transformationsmodells dorthin.
Mhm. Ein weiterer Aspekt, der jetzt bei euch natürlich eine große Rolle spielt, Wissenslogistik, da denkt man auch ganz schnell an Daten. Jetzt sind wir mit IFI0 auch sehr viel in dem Bereich unterwegs, helfen den Unternehmen, dass sie Datenkompetenz aufbauen, merken aber, dass es hier und da immer noch an den Grundlagen fehlt. Die Datenqualität ist niedrig, Stammdatenmanagement ist, man hat keine Durchgängigkeit, man hat viele Silos. Und ja, ist das nicht ein ganz großes Hindernis, auch um letztlich dann gute Serviceprozesse aufzubauen, wenn man eben nicht die richtigen Daten zur richtigen Zeit am richtigen Ort für den richtigen Mitarbeitenden hat?
Also der letzte Satz von dir, der geht schon dahin, was ist der Unterschied zwischen Daten und Wissen?
Ne? Okay, super.
Daten ist ja die Grundlage dessen und wodurch werden ja Daten zur Information, indem man sie entsprechend anreichert und wenn man dann auch es anwendbar macht in Prozesse hinein oder wie helfe ich, dann wird es echtes Wissen. Und diese Prozesskette, da haben die deutschen Unternehmen noch eine ganze Menge aufzuholen. Die Daten stecken durchaus in Datensilos fest. Aber die gute Nachricht ist, diese Transformation von Daten zu Informationen, zu Wissen, das machen Menschen, also echte Menschen in den Unternehmen und die Guten. Aber die werden weniger. Ja, ich will jetzt, ja, Fachkräftemangel ist so ein beliebtes Wort, aber sie werden einfach weniger. Und dadurch können wir eigentlich Technologien nutzen, um diese Daten angereichert zu wissen, zu formen und dieses Wissen letztendlich zu speichern und wiederverwendbar zu machen. Das ist eben auch unsere Interpretation von Wissenslogistik. Das ist eine ganz andere Definition als das klassische Wissensmanagement. Und ja, der Reifegrad der Unternehmen hinsichtlich dieses Bewusstseins der Datensilos und die Verbindung der Datensilos, auch über die Strecke von Vertrieb und Service hinaus, das ist die große Herausforderung für die nächsten 2 Jahre. Oder?
Ja.
Annemarie, gerne ergänzen.
Was wir antreffen, ist, dass es viel mehr Daten gibt, als sie alle brauchen.
Okay, das ist interessant.
Das ist mittlerweile etwas, ich weiß, wir haben es selber gesagt, Daten ist das Gold der Zukunft, vor einigen Jahren. Ich glaube, Daten werden gesammelt, teilweise in einer Art und Weise, also strukturiert, die aber leider nicht zielführend strukturiert sind. Ja? Das heißt, es gibt viele Daten, die aber eigentlich für den Prozess nicht anwendbar sind. Das kann jetzt sein, dass sie in Silos sind oder dass sie halt dass sie eigentlich die Daten, die sie tatsächlich verwerten können, eigentlich noch gar nicht haben. Unsere Antwort ist immer, wir sind sehr evolutionär. Also wir gehen immer sehr evolutionär ran. Wenn wir erkennen, dass wir andere Daten brauchen, dann muss man anfangen, diese anderen Daten zu sammeln. Wir gehen ja auch nicht den Weg des Big Data, also für uns ist nicht die Masse an Daten, die wir haben, die Grundlage, um einen guten Service zu leisten oder die Prozesse auszurichten, sondern wir mussten schon immer mit kleinen Datenmengen auskommen und daraus das Richtige bringen. Ja? Und daraus auch das Richtige extrahieren und anreichern. Und das ist das, glaube ich, was uns ausmacht, was uns eben gerade in dem Bereich sehr früh auch mit einbezieht, aber wir jederzeit eben, ich sage jetzt mal, die Strategie des Unternehmens vom Sammler zum Sammler von Einzelstücken machen können und daraus eben auch noch das Beste machen. Genau.
Also da habe ich jemanden mitgebracht, von beiden vielleicht erkennbar, symbolisiert. Ja, aber das tut mir leid, Philipp, das passt jetzt unheimlich zu deiner Frage.
Ja klar, Thomas, du musst nur beschreiben, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sozusagen das jetzt nicht im Video sehen, sondern die sich die Tonspur nur anhören, was du da gerade in die Kamera hältst. Ja?
Das ist unser Wissensmonster, schaut ein bisschen aus wie Albert Einstein, aber dieses Wissensmonster hat jede Firma am Tisch. Die Daten stecken irgendwo in den Köpfen, in den Silos und die Verbindungen fehlen und jeder spricht über die Customer Journey. Ja. Und es geht ja darum, die Daten in der Form aufbereitet, zielorientiert, so an die Customer Journey zu bringen, dass es Mitarbeiter entlastet und der Kunde Hurra schreit. So, also wenn du dieses Wissensmonster ein Stück im Griff hast, dann geht es deinem Unternehmen auch gut.
Thomas, wenn du schon bei Monstern bist, ihr habt schon einige Monster in dem Bereich, ne? nicht nur einen, sondern es kursieren, wenn man dann auch auf eurer Internetseite unterwegs ist, mehrere Monster. Warum Monster und sind das Monster, vor denen man sich fürchten muss oder wie soll man mit denen umgehen?
Ja, wir im Service tun uns manchmal schwer, die Herausforderungen richtig zu beschreiben. Ich spreche jetzt im Namen meiner Kunden und Auftraggeber, weil wer im Service arbeitet, der ist grundsätzlich dienstleistungsorientiert und mag Menschen. Sonst würdest du da nicht arbeiten im Service. Und so ein Kostenmonster zum Beispiel, das tanzt bei jedem auf dem Tisch. Ja? Du hast, haben wir auch dabei. Ne? Das ist... Also für die auf der Tonspur, auch unser Kostenmonster ist eigentlich das Größte, weil wenn du eine Serviceorganisation skalierst und eben nicht in die Standardisierung ausweichst, die ja eigentlich dann einen Zustand einfriert, Agilität behindert und letztendlich auch nicht den Kunden bestmöglich bedienen kannst, dann fehlen dir Effizienzvorteile. Also wie bekommst du eine skalierungsfähige Organisation? Und das ist nicht einfach. Das ist nicht durch Standard zu beschreiben. Serviceorganisationen leben auch von einer Kultur, die Art und Produkte, die sie verkaufen und beraten und deren Kunden. Es ist also oftmals ein individueller Ansatz, der notwendig ist, den Kunden dort an die Hand zu nehmen, seine Monster ein Stück zu identifizieren, zu gucken, wo sind die Quick Wins, wie kannst du Mitarbeiter schnell helfen, um dem Kunden einen möglichst hohen Nutzen zu bieten. Und es ist doch immer eine Reise. Die Daten, die richtigen Daten auszuspielen, gehören dazu. Aber ja, die Monster helfen uns eigentlich auf lustige Art und Weise, Probleme zu beschreiben. Versteht jeder Mitarbeiter, sagt, okay, habe ich schon mal gehabt in meinem Leben. Da wollen wir weg davon.
Jetzt haben wir über Daten schon gesprochen. Wenn man über Daten spricht, ja, dann kann man natürlich jetzt relativ einfach sagen, ja, super, wir haben die richtigen Daten, dann können wir jetzt auch die KI machen, ja, was auch immer es bedeutet. Und dann werde ich ja im Service all meine Probleme lösen, weil die KI, die wird es ja dann richten und dann brauche ich da auch eigentlich gar keine Leute mehr und alles ist gut und die Kostenmonster sind auch weg, weil die KI kostet ja nichts. Also ich sage es jetzt mal so ein bisschen
provokant, ja.
Provokant, genau. Ja. Wie seht ihr das? Also ich meine, da wird ja gerade jetzt seit ChatGPT wird ja alles Mögliche da diskutiert, das Allheilmittel. Ich bin natürlich auch selber davon überzeugt, dass KI uns sehr viel bringt. Aber was ist denn eure Reflexion zum Thema KI im Bereich Serviceprozesse? Ihr seid ja da auch schon sehr lange in dem Bereich involviert.
Ja, also lange ist das richtige Stichwort. Was du provokant formuliert hast, war 2012 unser Traum, unsere Hoffnung. Ja, die KI wird es richten. Und haben dort im Service Daten gesammelt. Und im Labor hat es auch funktioniert, dass du Daten so lange zusammenschubst, bis die KI-Modelle funktionieren. Aber im echten Leben triffst du eben auf unterschiedlichste Kunden, die unterschiedlichste Fragen stellen anhand ihrer persönlichen Ausbildung. Und diese Daten müssen, also die Dialogerkennung, der sogenannte O-Ton-Erkennung, die müssen auch so einer KI dann entsprechend zugeführt werden. Und eine KI ist am Ende des Tages wie ein kleines Kind. Also du musst sie antrainieren. Und weil du ChatGPT angesprochen hast, ja, durch viel Geld und viel Menscheneinsatz hat OpenAI genau das gemacht. Also vereinfacht ausgedrückt, das Internet kopiert, alle Algorithmen angereichert und der Welt zur Verfügung gestellt. Mhm. Man spricht ja dort von einer generativen KI. Mhm. Also wenn man einen Fachaufsatz schreiben muss oder wenn man allgemeine Infos braucht, die man ja sonst bei Google gesucht hätte, ist das perfekt. Mhm. Im Service-Alltag geht es aber auch darum, nicht nur eben Allgemeinwissen zu spielen, also wie wenn ich Wasser in meiner Waschmaschine drin habe, also könnte vielleicht eine Socke irgendwo drin hängen. Ja, das ist so Allgemeinwissen. Das kriegst du in ChatGPT ganz gut hin.
Und schön gesagt,
ja. Aber ich glaube, am Ende des Tages geht es auch ein Stück um das Thema Datensouveränität. Also ich möchte eigentlich als Unternehmen mein Servicewissen nicht in einer Public-KI abbilden, sondern möchte das auch als Wettbewerbsvorteil gerne in meinem eigenen Unternehmen festhalten, meinen Mitarbeitern einen Nutzen bieten und meinen Kunden einen Mehrwert bieten können. Und deswegen geht es darum, eben ein Corporate Model zu trainieren, das Wissen selber festzuhalten, selber zu sammeln, um daraus seine digitalen Geschäftsmodelle zu formen. Was immer das ist, das kann ein Chatbot sein, das kann ein Self-Service sein, das können aber auch E-Mail-Templates sein oder interaktive Kundenformulare. Viele haben ja auch eine App im Einsatz, um sein Produkt letztendlich mit schnell zugänglichen Services zu ummanteln. Auch das ist ja Teil einer Customer Journey, aber die Daten, die da rein müssen, das ist echtes, angereichertes Unternehmenswissen und das muss man herstellen.
Was bedeutet...
Entschuldigung.
Sorry, Annemarie, du zuerst.
Und zwar von den Wissenden, also von den heute noch Wissenden und nicht von irgendwelchen, also rein trainierten, also rein durch KI trainierten Modellen.
Also das menschliche Wissen im Prinzip, das jetzt noch da ist und das vielleicht irgendwann mal wegstirbt, sagen wir es mal, wie es ist,
ja.
Dann im Prinzip auch in die Technik gießen.
Also heute werden ja viele KI-Modelle noch rein, also von Technikern, also ich nenne die jetzt mal so, trainiert, ja. Also Data Scientists, die im Grunde ja, zwar zusammen mit Domänenexperten, wir nennen das so, machen, aber die Hauptarbeit macht der Data Scientist. Und wir arbeiten seit Jahren daran, dass wir eigentlich den Data Scientisten über eine Plattform von uns eigentlich wegbekommen und dass der Domänenexperte eigentlich selber. Die Daten, also direkt die KI-Modelle trainieren kann.
Das also ein Stück die, also schneller. Die Demokratisierung der KI. Ja, oder die KI ist Mittel zum Zweck. Die KI wird Commodity. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist nur ein Stück Algorithmus mit ein paar Daten. Ja. Und das muss ich entkoppeln aus dem Status eines einer schwierigen Technologie hin zu, wie kann ich es einfach in den Alltag integrieren. Genau. Und steuern. Mhm. Ja, und das ist etwas, was an das wir uns ranwagen. Und das wird auch die Zukunft sein. Wir werden diese Large Language Modelle brauchen, überhaupt keine Frage. In der Presse wird es halt gern ein bisschen übertrieben. Wir haben heute noch keine künstliche Intelligenz, sondern es ist Intelligenz in Form von Suchen und Finden, aber noch nicht von Denken. Die Welt wird sich ein Stück dahin entwickeln, keine Frage. Wir erleben das bei Robotern, die jetzt laufen und vielleicht uns auch ein Stück im Gesundheitswesen bei Routineaufgaben unterstützen. Das sind humanoide KIs, das ist ein ganz anderer Ansatz. Also die KIs ist in viele Cluster aufzuteilen. Und sagen wir mal, bewegt sich hauptsächlich in diesem Time Large Language Modeling. Also dort, wo Sprache und Dialog in Schrift und Text sich bewegt und das eben so aufbereitet, um die Grenzen, die so ein Public-Modell wie ChatGPT hat, einfach zu eliminieren und das Unternehmen mit diesem Wissen zu versorgen. Mhm. Vielleicht mal kleine Anekdote. Philipp, wie viel Milliarden Synapsen hast du in deinem Gehirn? Oh. Also du hast auf jeden Fall mehr als andere.
Das muss fragen, vormittags oder nachmittags. Ja,
ich vermute, es sind sehr viele, also wie viele Milliarden, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, 500 Milliarden?
Nicht ganz, also 100. Vielleicht 100. Hast du 150.
Also, okay. Ja, okay. Ja. Ja.
Aber ich habe dich ja schon ein bisschen verführt, subtil, indem ich dir Milliarden angeboten habe. Wenn ich Milliarden weggenommen hätte, sagen eigentlich Menschen immer Millionen.
Ja.
Milliarden ist eine unvorstellbar große Zahl. Hm. Aber man spricht ja immer bei den Synapsen ja von Verbindungen. Wir speichern Wissen in Form von Verbindungen ab. Also Daten, Elemente, Wörter haben Verbindungen und Bilder. Und ähnlich macht es auch so ein neuronales Netz in der KI. ChatGPT hat 340 Milliarden Synapsen. ChatGPT-4 wird über 400 haben. Und momentan führend ist eigentlich Nvidia mit Megatron. Die haben über 540 Milliarden Synapsen. Also seit einem Jahr ist erstmalig durch die Anzahl der Verbindungen eine KI in der Lage, das menschliche Gehirn zu toppen. Mhm. Wenn man aber ehrlich ist, sprechen wir über die Analyse, also das Finden von Wissen. Das Anwenden von Wissen, insbesondere die kognitive Handlung und das richtige Interpretieren mit Sinn, das ist zum Glück noch ein Stück unseren Menschen vorbehalten. Aber das ist das, was wir auch glauben, durch eine Mensch-Maschine-Interaktion einem System Stück für Stück antrainieren zu können. Und das machen wir für den Service. Mhm.
Wenn wir schon beim Thema Trainieren sind, was bedeuten all diese KI-Assistente-Services für die Lernkurven der Menschen, die mit denen umgehen müssen und für Führungskräfte, die Entscheidungen treffen müssen bezüglich KI?
Also seitdem ChatGPT in der Presse ist, hat auch der letzte Geschäftsführer verstanden, dass es wichtig ist. Ohne zu verstehen, was drin steckt. Das ist jetzt sicherlich ein bisschen provokant funktioniert, weil es gibt viele, die sich auch mit dieser Technologie auseinandersetzen. Aber wenn man etwas verstehen will, dann muss man sich auch die Dinge mal anschauen. Ich muss deswegen eine KI nicht programmieren können. Aber die Zusammenhänge, was das ist und wie Daten aufgebaut sind und wie ich in meinem Unternehmen mit dieser Technologie eventuell einen Nutzen anhand eines Use Cases stiften kann. Das sollte ich als Geschäftsführer verstehen. Genauso wie ich verstehen muss, dass ich einen Hausmeister brauche oder jemand, der meinen Garten pflegt, muss ich verstehen, welchen Nutzen mir eine KI stiftet. Dann kann ich über Geschäftsmodelle von morgen auch besser nachdenken. Also ganz wichtig, Anne, was du fragst.
Wir fragen nur wichtige Sachen hier.
Es freut mich, müssen die Synapsen sein, Thomas.
Ja. Na, Nachmittag, ja. Also.
Genau. Also ihr habt ja mit der Samhammer AG auch viele, viele verschiedene Felder, wo ihr unterwegs seid. Und da ist ja vorhin auch also das Wort Gesundheitswesen gefallen. Und im Bereich E-Health seid ihr auch unterwegs. Wie sieht die Digitalisierung da aus? In welchem Stadium sind wir, eurer Meinung nach?
Hättest du noch eine andere Frage? Oder?
Gern zum Austauschen.
Also ich versuche es mal diplomatisch zu beantworten. Da gibt es unendlich Potenziale.
Das ist sehr positiv ausgedrückt.
Anne-Marie, du schaust so philosophierend.
Ja, es ist immer die Frage, was man alles unter diesem Begriff E-Health überhaupt versteht. Aber grundsätzlich ist die Digitalisierung in dem Bereich, ob es jetzt Apotheken sind, ob das Arztpraxen sind, ob das andere arztnahe Berufe sind. Also da wird immer mehr möglich sein. Also ich spreche jetzt nicht davon, ich sage jetzt mal, den E-Arzt zu haben. Ja, gibt es natürlich auch mittlerweile, aber all das, was eigentlich, ich sage jetzt mal, sowas wie Customer Relationship Management in anderen Branchen ist, das wird ja allmählich auch im Gesundheitswesen eintreten. Also das auf meiner Karte, auf dem Chip, also auch noch andere Daten gespeichert sind als nur meine Anschrift und wo ich versichert bin. Und das ist schon etwas, was mit vielen Regularien zu tun hat und ich sage jetzt mal, einen sehr volatilen Verlauf immer wieder nimmt, weil auch politisch getrieben oder gerade mal nicht getrieben oder vom Plan getrieben. Und das spüren wir schon. Ansonsten natürlich wird auch hier gerade mit dem Einsatz, also mit der Digitalisierung auch der Servicegedanke wesentlich größer werden. Ja, also und zwar nicht mehr nur der Servicegedanke des Arztes zum Patienten, sondern auch von den Herstellern zu den Arztpraxen hin. Es sind ja im Grunde auch Wirtschaftsunternehmen, also im weitesten.
Ja, und vor allem eigentlich das gesamte Gesundheitswesen ist ja eigentlich eine Wissensorganisation. Also nicht sonst dauert eigentlich ein Medizinstudium so lang und beginnt dann ja letztendlich auch mit Praktikumsjahren, weil über die Erfahrung entsteht letztendlich dieses große Wissen, das wir brauchen, um den Faktor Mensch. Und wir sind ja selbst beteiligt jetzt ein Stück an der Digitalisierung, indem wir bei dem Aufbau der Telematik-Infrastruktur mithelfen. Also das E-Rezept und darunter die Basis, die zu legen ist in Apotheken und Facharztpraxen. Das heißt, wir stehen jetzt gerade beim Gleisbau. Und die nächste Stufe wird sein, dass aus den gelegten Gleisen zwischen Servern, Fachärzten, Apotheken und allen Beteiligten im Gesundheitswesen auch die richtigen Datenzüge fahren können. Und der erste Datenzug, der jetzt dann hoffentlich noch dieses Jahr im Herbst kommen wird, ist dann der bundesweite Rollout mit dem E-Rezept, dass wir also ein Stück Papier ersetzen. Das ist jetzt noch kein großer Sprung. Wir ersetzen ein Stück Papier, aber Daten fließen jetzt von A nach B. Gleise sind gebaut, Bahnhöfe sind gebaut. Es kann dann eigentlich losgehen. Und wenn die Datensilos dann noch ein Stück angereichert werden, die sich jetzt auch noch in verschiedenen Organisationen und Einheiten befinden, dann sieht man das ja auch, wie es in anderen Ländern gut funktionieren kann, also bis eben zum videounterstützten Arzt. Da geht eine ganze Menge und experimentell und technologisch ist da eine ganze Menge schon heute möglich. Aber es muss eingebunden werden, um von Menschen akzeptiert zu werden und letztendlich auch nicht zu vergessen die Datensouveränität, die hier nochmal eine besondere Rolle spielt.
Ihr seid international unterwegs und da fiel dann auch das Wort Datenzug. Wie viel schneller fahren die Datenzüge in den anderen Ländern?
Kommt drauf an, wo man sitzt. Also hier in Regensburg fahren sie schon schnell.
Also wir haben ja ein Tochterunternehmen in Vietnam und können mit denen im Grunde, also genauso arbeiten wie mit sämtlichen anderen Kollegen, die im Homeoffice sitzen, also sogar die in Regensburg hier im Homeoffice sitzen, also um auch da schnelle Daten zu bekommen. Also in der Regel glaube ich, ist der Datenausbau oder also auch die Schnelligkeit, die Performance weltweit gut gegeben, also wo wir arbeiten.
Die Zeit verfliegt mit euch echt schnell. Wir hätten eigentlich noch so viele Themen vorbereitet, noch so viele kritische, scharfe Fragen, aber leider werden wir da jetzt nicht mehr so richtig dazu kommen. Deswegen kommen wir jetzt so langsam zu unseren zwei Abschlussfragen, die all unsere tollen Gäste beantworten dürfen. Und die erste Frage, die ich für euch habe, die lässt auch sehr viel Raum für Interpretation. Was sind denn für euch, und ihr könnt es gerne auch kurz beantworten, die Top 3 Themen der nächsten Zeit für euch beruflich, für Samhammer, für die Branche? Sucht euch was aus. Was sind die 3 Prios der nächsten Zeit für euch beide? Können auch 2, also 3 unterschiedliche natürlich sein.
Also ich denke, wenn ich jetzt mal auf unsere Branche blicke, Top 1 wird sein, den Nutzen der KI für eine skalierungsfähige Organisation zu heben. Mhm. Also die KI-basierte Wissensorganisation. Das ist ein Trend, der sich jetzt durchsetzt. Selbst Gartner hat dazu schon ein eigenes Kästchen aufgemacht. Das heißt was. Mhm. Und wird uns allerdings wie auf der Reise zum vollautonomen Fahren, was ja auch noch ein Stück Weg ist, die nächsten Jahre beschäftigen. Mhm. Der Druck entsteht durch einfach die limitierten Fachkräfte oder Skilled Workers, wie man sagt. Ich will nicht unbedingt, es geht nicht nur um Faktor Mensch, sondern es geht auch wieder dort um Wissen. Das ist ein Megathema.
Ja, ja, ja.
Thema 2.
Ja, die Menschen mitzunehmen, also auch in der Organisation oder in der Organisation unserer Kunden, also zu befähigen, ich sage jetzt mal, nicht technologischen Ansatz in ihrer Digitalisierung zu gehen, also einen rein technologischen Ansatz, also einen IT-getriebenen Ansatz, sondern den wirklich Kundenzentrierung endlich mal zu verstehen, also und auch endlich zu leben. Und ich glaube, das ist das, wo wir manchmal wie die Propheten unterwegs sind, weil ich glaube, sie glauben alle, sie sind kundenorientiert und ja, natürlich leben alle von ihren Kunden, aber sich wirklich in die Schuhe ihrer Kunden zu begeben und mal diesen Weg, also die Customer Journey zu erleben, das sind dann wenige, die da bisher tatsächlich gegangen sind. Und das ist etwas, was uns beschäftigt und wo wir auch merken, dass diese Notwendigkeit immer größer wird und wir da auch besser unterstützen können.
Habt ihr einen dritten, letzten Punkt oder bleibt es bei 2?
Ja, aber das ist schon fast ein Wunsch und eine Empfehlung. Ich finde auch eine persönliche Verantwortung. Also wir als Unternehmer und Unternehmen sind besonders gefordert, Menschen Angst zu nehmen vor Veränderung.
Ja.
Und das ist schon fast eine gesellschaftliche Aufgabe, weil die Menschheit hat in Summe deswegen überlebt, wenn es immer einen Engpass gab, dann gab es auch eine Antwort. Und meistens war es eine technologische Antwort. Ob das die Dampfmaschine war oder ob das das Automobil war, da gab es immer wieder Zyklen, die uns insgesamt als Menschheit, als Gesellschaft weiterentwickelt haben. In einer sehr dynamischen Zeit und in einer sehr technologiegetriebenen Zeit ist diese Angst, die durchaus entsteht, wenn man Neuland geht, weil das ist dort, wo sich keiner auskennt, einfach auch eine Verantwortung von den Menschen, die heute Verantwortung tragen, alle anderen mit auf die Reise zu nehmen und diese Angst zu nehmen. Sonst werden wir dort Schwierigkeiten haben, anzukommen. Ja? Ob das das Balkonkraftwerk ist, ob das die Energiewende ist, ob das der Umstieg zum digitalen Gesundheitssystem ist. Es lässt sich eigentlich an allen Branchen und Technologien spiegeln.
Super.
Ja, wirklich super. Ich darf die letzte Frage stellen an euch. Und das wäre, wenn ihr eine Empfehlung abgeben könntet. 3 verschiedene Skills, die man unbedingt lernen sollte. Was wären die?
Ja, ich bin Fan von Psychologie, also ich spreche jetzt mal von einfacher Psychologie. Menschen verstehen können, also da mehr hineinbringen, was den Menschen ausmacht und das Verständnis des Menschen. Das ist für mich etwas, was wichtig ist an Skill. Gott, ich bin ein analytischer Mensch. Ich liebe es, Dinge zu zerteilen, und ich liebe es, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die Probleme zwar tief erkennen wollen, aber vor allem auch zerteilen können und nicht nur ein Monster sehen, sondern ich sehe halt immer ganz viele Monster. Also ein Monster besteht bei mir aus sehr vielen Pixeln. Und nur wenn ich die erkenne, und dann kann ich auch das Problem tatsächlich lösen. Was braucht man noch?
Einfach machen.
Genau. Aber das kann ich ja nicht.
Einfach machen.
Also einfach machen, einfach machen.
Super.
Was soll man da sagen? Ja, was für ein schönes Schlusswort. Wir danken euch ganz herzlich, liebe Annemarie, lieber Thomas. Ein wirklich spannendes und sehr dezidiertes Gespräch, ja, über eine Branche, die eigentlich überall ist, aber die man vielleicht sonst nicht so sieht. Ganz, ganz herzlichen Dank für eure wertvollen Impulse.
Dankeschön. Danke für die Zeit. Hat Spaß gemacht.
Genau, und ich darf auch Dankeschön sagen, das war heute unser Gespräch mit dem Bergführer, der die Leute dann zur KI führt, und mit den beiden Dompteuren der Monster in der technologischen Entwicklung, die man mit der Firma, die man immer an der Kasse trifft, ohne das zu wissen. Das war unser Gespräch heute mit Annemarie Zink-Kunert und mit Thomas Hellerich, beide Vorstände der Summer AG. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag haben für ebenso spannende Gäste wie unser Thomas und unsere Annemarie heute, dann bitte einfach eine E-Mail unter podcast@i40.de senden. Und mit unserem Hashtag DigiKompetenzPodcast können Sie verfolgen, was sich sonst noch alles bei uns im Podcast tut. Und diejenigen, die öfters dann zuhören, die wissen es, ey, Philipp und ich, wir machen wieder Purzelbäume. Wenn es wieder mal heißt, bleibst digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Koag.